Verehrte Frau Oberin, liebe Schwestern, liebe Bibelschülerin, es ist mir eine Freude, heute Morgen hier bei Ihnen zu sein. Und ich wurde so eingestimmt auf diesen Tag, ich habe gedacht, singt doch weiter, ich sage zum Schluss nur noch Amen. Das war ja schon der erste Teil der Predigt. Herzlichen Dank. Heute Morgen wurde ich gegrüßt beim Frühstück mit einer Karte, die mir Schwester Edith zum Frühstückstisch stellte. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Worte, die beflügeln. Liebe Schwester Edith, haben Sie gewusst, dass das der Spruch zu unserer Verlobung war? Das hat meine damals Verlobte und ich, wir haben uns das Wort herausgesucht, weil wir uns sagten, das wird unser Leben ausmachen. Nähe zu Gott. Wir haben es nach der Menge-Übersetzung uns dann auf die Karte gedruckt. Das ist meine Freude oder mir aber ist Gottes Nähe beglückend. Und ich glaube, das ist das höchste Glück auf dieser Erde. Gegenwart Gottes. Und um diese Gegenwart Gottes wollen wir nun auch beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns begegnet bist, schon heute Morgen, durch diese Lieder, in deinem Wort. Und du kannst dich fühlbar genug offenbaren, auch ungesehen. Und darum bitten wir dich für diesen Tag, dass du das tust. Du weißt, wo jeder Einzelne herkommt, mit welchen Fragen, mit welcher Freude, mit welcher Erwartung, mit welchem Kummer und mit welchem Leid. Da hinein, Herr, wirk du lösend durch deine Gegenwart. Ich danke dir auch, dass du uns diesen Tag gibst zum Aufatmen für Leib, Seele und Geist. Nun lass uns erfahren, dass du ein lebendiger Gott unter uns bist. Und wenn wir diesen Tag beschließen, dass wir alles dankbar in deine Hände zurücklegen können, weil du uns begegnet bist, das bitten wir, Herr, in deinem Namen. Amen. Wir wollen heute Morgen über einen Text sprechen, den ich Ihnen aber nachher erst lesen werde, aus Lukas 10. Und zwar zu dem Thema der Einfluss Jesu auf unsere Konfliktlösung. Und ich möchte zunächst eine Einführung in diese Thematik geben. Wissen Sie, ich verstehe mich mit den Menschen am besten, die am weitesten weg von mir wohnen. Ja, das kommt daher, dass man sich mit den Menschen gut versteht, die so in der Ferne leben, weil die Fernstenliebe leichter geht als die Nächstenliebe. Denn je enger eine Beziehung ist, umso größer ist auch die Häufigkeit der Konflikte. Wir haben doch alle so unsere rauen Stellen am Charakter, an denen man sich doch nur reiben kann, wenn man eng genug beieinander lebt. Die Frage ist ja nicht, darf es unter Christen überhaupt Konflikte geben? Wer solche Frage stellt, der kennt die Bibel nicht. Stellen Sie sich mal vor, wie dünn die Bibel wäre, wenn es keine Konflikte unter Christen gegeben hätte. Sondern die Frage ist doch, wie gehen wir mit Konflikten christlich um? Und so möchte ich Ihnen zunächst einmal vier falsche Reaktionen oder Verhaltensweisen zeigen, die keine Lösung bringen. Die erste: Wir überspielen den Konflikt. tun so, als sei alles in Ordnung. Wollen nicht wahrhaben, dass wir irgendwo eine Fehlentscheidung getroffen haben und tun so, als sei alles in schönster Ordnung. Das Zeichen ist, dass man dauernd davon redet, es geht mir gut, ohne dass man danach gefragt wird. Der zweite, nicht taugliche Versuch, Konflikte zu bereinigen, ist, dass wir die Ursache des Konflikts von uns weg projizieren in den anderen hinein. Vielleicht sagen manche, na ja, das ist so ein moderner psychologischer Trick. Ist der wirklich so modern? Wer hat es uns denn zuerst vorgeturnt? Das glaube ich aber. Ich, lieber Gott, ich und Schuld, die Frau, die du mir gegeben hast. Da war auch Gott noch mit Schuld. Und Eva, ich und Schuld, die Schlange, die du erschaffen hast. Immer den Konflikt in den anderen projizieren, ist keine Lösung. Wir können das Verschiebespiel so lange fortsetzen, bis wir daran zugrunde gehen. Doch auf Dauer kommen wir an zwei Personen nicht vorbei. Ich komme an Gott nicht vorbei und an mir selbst nicht. Ein dritter Versuch, der nicht taugt, Konflikte zu begraben, das ist, wir behandeln den Konflikt zu oberflächlich. So nach dem Motto, lasst uns alles begraben, was gewesen ist, und einfach weitermachen, als wäre nichts geschehen. Aber gerade dieses Vergessen und das Weitermachen klappt nicht, solange wir Dinge begraben wollen, die noch nicht tot sind. Unbewältigte Konflikte sind wie Wühlmäuse. Begraben Sie mal eine Wühlmaus, die noch nicht tot ist. Dann ist die erst im Element. Da geht's unterirdisch erst so richtig los. Da wird alles untergraben und unterhöhlt. Nein, ich kann keinen Konflikt begraben, der nicht gestorben ist, der nicht behoben ist. Diese oberflächliche Art, lasst uns wieder die Hand reichen und dann ist alles gut. Ich habe ja nichts gegen dich, aber auch nichts für dich. Das läuft nicht. Und schließlich ein vierter Versuch, der nicht taugt. Das ist die Flucht in den Scheinkonflikt. Hier kenne ich ein sehr schönes biblisches Beispiel. Die Samariterin am Jakobsbrunnen. Der Herr hatte sie erkannt. Er wusste, was mit ihr los war. Und hat sehr behutsam, ist er an ihren wunden Punkt gekommen. Und als er sagte, hole deinen Mann, da ging die Jalousiechen runter. Man hört's richtig rascheln. Ich habe keinen Mann. Und dann schaltet die Frau um in einen Konflikt, über den man viel lieber spricht als über solche wunde Stelle. Herr, wo sollen wir anbeten? Unsere Väter sagen, wir sollen in Samarien anbeten und ihr sagt, wir sollen Jerusalem anbeten. Ach, was haben wir doch jetzt für einen schönen Konflikt, über den man reden kann. Da wird man nicht rot, da machen alle mit. Darüber kann man doch sprechen. Flucht in den Scheinkonflikt. Das heißt, oft wird ein Konflikt präsentiert, die Ursache liegt aber ganz woanders. Oft macht man an scheinbaren Fakten einen Konflikt fest, die Ursache liegt aber in den Emotionen, in gestörten Beziehungen. Und wo gestörte Beziehungen sind, sucht man nach Fakten. Und es wird keine Lösung geben, weil die ursächliche Konfliktladung viel tiefer liegt. Also, so nicht. Wie denn? Und jetzt lesen wir den Text. Ein Text, der uns ein Beispiel gibt für, soll ich sagen, christliche Konfliktlösung. Aus Lukas 10. Wir lesen die Verse von Vers 38. Lukas 10, 38. Als sie, nämlich Jesus und die 12 Jünger, weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber hatte alle Hände voll zu tun, um ihm zu dienen. Und sie trat heran und sagte: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist nötig. Maria hat das Bessere gewählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Wir kommen zum ersten. Der Aufbau des Konflikts, verschiedene Vorstellungen. Es ist doch ganz natürlich und menschlich, verschiedene Menschen haben verschiedene Charaktere, so haben sie auch verschiedene Vorstellungen, wenn es heißt, Jesus kommt in unser Haus, wir nehmen ihn auf. Wir? Wieso wir? Hier steht im Text, Martha nahm ihn auf. Typisch Martha. Ein Alleingang ohne Absprache. Und erwartet wird, dass Maria hilft. Typisch. Martha, die kontaktfreudig war, vermutlich cholerisch, sanguinisches Temperament, schaffensfroh, spontan und führend. Kann auch sagen, vielleicht etwas dominant. Maria, still, zurückhaltender, sie hatte eine gute analytische Beobachtungsgabe. Sie wusste auch, was sie wollte, vielleicht etwas melancholisch. Und dann war da noch einer im Haus, der an dieser Stelle, in diesem Text nicht genannt wird. Lazarus. Das ewig kränkelnde Brüderchen. Viel zu sagen hatte er wohl in diesem Hause nicht, er kommt hier noch nicht mal vor. Jetzt kommt die Frage, wodurch wird der Konflikt ausgelöst? Liebe Schwestern, halten Sie sich fest. Der wird ausgelöst dadurch, dass Jesus ins Haus kommt. Nun habe ich immer gedacht, wenn Jesus kommt, dann wie heißt es, wenn Jesus ist der Herr, dann wird es alle Tage herrlicher, dann wird es immer schöner. Jesus kommt ins Haus und er löst einen Konflikt aus. Jeder hatte nämlich andere Vorstellungen, den Besuch Jesu, die Gegenwart Jesu anders zu nutzen. Jeder hatte andere Erwartungen. Und diese anderen Erwartungen hängen wieder mit den verschiedenen Begabungen der beiden Frauen zusammen. Martha herbergte gern. Sie war gastfrei und ihre Stärke war die Kochkunst. Wenn sie was herstellte, so jüdische Spezialitäten, Backen und Kochen, dann bekam sie immer Anerkennung. Und wo man Anerkennung bekommt, auf dieser Welle sendet man gerne. Ihre Fantasie sprühte. Der Kochplan war gemacht, die Arbeitseinteilung im Geist organisiert. Sie wusste schon genau, wo sie Maria anstellen wird und erwartete selbstverständlich ihre Hilfe. Sie war in ihrer Kalkulation fest eingeplant, denn Martha wusste, wer versäumt zu planen, der plant Versäumnisse. Natürlich sollte die Maria nur Kartoffeln schälen und die Pötte abwaschen und so. Abschmecken, das würde sie schon machen. Denn darauf kam es ja an. Sie war also ganz auf Dienst eingestellt. Und wenn Jesus schon mal da ist, dann wollen wir auch nicht kleckern, dann wollen wir klotzen. Und nun haben ja auch schließlich 13 Männer einen gesegneten Appetit. Und da muss doch was auf den Tisch. Und die Norm morgenländischer Gastfreundschaft ließ gar keine andere Arbeitseinteilung zu. So musste es gehen und nicht anders. Maria, ihre Erwartung war trotzdem ganz anders. Sie wusste immer, wie wohl es ihr ums Herz wurde, so oft sie Jesus reden hörte. Seine Worte, die trafen, die trösteten, die stärkten sie. Ja, wenn Jesus redete, da war das so ein Stück Himmel in ihrem Herzen. Kennen Sie das? Wenn Jesus so hineinredet in unser Leben, ein Stück Himmel in unserem Herzen, dafür gibt's keinen Ersatz. Wenn Jesus so lösend in unser Leben hineinredet, es gibt nichts Vergleichbares, dass man meint, man könnte das um- oder austauschen. Auch der Dienst für Gott, der beglückendste Dienst für Gott, ersetzt das nicht. Und sie machte sich sowieso nicht so viel aus Essen. Es war ja auch nicht ihre Gabe zu kochen. Während also Martha überhaupt keine Alternative sah. Für Martha war klar, Jesus kommt, 13 Männer hoch, ich muss in die Küche. Wählte Maria aus, Küche oder Kirche? Denn Jesus sagt, sie hat das Bessere gewählt. Sie sah wohl vorher noch die Alternative. Küche oder Kirche, was ist jetzt dran? Das war ihre Frage und sie wählte Kirche, zu Jesu Füßen sitzen. Und nun stellen Sie sich mal vor, in dieser Streitsituation wäre die Martha zu Ihnen gekommen und hätte bei Ihnen Seelsorge gesucht. Und hätte gesagt, liebe Schwester, hilf mir mal, rate mir mal, was denkst du denn? Da kriege ich 13 Männer zu Besuch. Ich habe alle Hände voll zu tun. Und meine Schwester, die Maria, als einzige Frau hockt die sich da zu den Männern. Der Unterton schon, ne? Und lässt mich in der Küche ganz alleine arbeiten. Sag mal, bin ich mit Recht wütend? War das richtig? Was würden Sie als Seelsorgerin der Martha raten? Ja, Sie kennen die Geschichte. Ich weiß das. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Was würden Sie solch einer Martha raten? Ja, Wunderbar. Mach einen Eintopf, hieß es hier. Es könnte ja sein, und ich unterstelle Ihnen das, Sie sind weise in der Seelsorge und haben begriffen, wenn es Konflikte gibt, man muss sie hören, alle beide. Man sagt, liebe Martha, wenn ich dich so höre, dann habe ich den Eindruck, du hast recht. So würden wir doch erstmal reagieren. Aber nun lass mich auch noch Maria hören. Die will ich mir auch mal einladen. Und sage, Maria, komm doch, erzähl mir mal, warum hast du deine Schwester? Oh, Maria, du stellst Fragen. Wodurch wird dann Jesus mehr geehrt, wenn ich ihm diene oder wenn er mir dient? Wenn er an mir lösend wirkt oder wenn ich in der Küche werkel? Und hat nicht Jesus selbst gesagt, so würde Maria weiter fortfahren, ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zur Erlösung für viele zu geben. Was war also der Sinn des Kommens Jesu? Wir kriegen eine ganz andere Perspektive. Der Sinn war, dass die höchste Instanz im ganzen Universum in diese Welt kommt, um mir armen, lächerlichen Menschen zu dienen. Das war der ganze Sinn. Dazu bin ich gekommen, sagt Jesus. Und Maria würde sagen, und diesen Dienst habe ich mir gefallen lassen. Ehre ich dadurch nicht Jesus am meisten, dass er mir dient? Und in diesem Licht möchte ich mal mit Ihnen unsere stille Zeit betrachten. Was ist für Sie, was ist für mich die stille Zeit? Es gibt ja so ein stille Zeit-Syndrom. Man möchte mit der stillen Zeit, also Bibel lesen und beten, irgendwas bekämpfen, was man nicht richtig in den Griff kriegt. Wenn man irgendwo seinen Kummer hat, ja, da muss ich mehr beten und mehr Bibel lesen und dann wird's besser. Und es kann sogar sein, dass die stille Zeit unter der Hand, man merkt das gar nicht so, klammheimlich zum Dienst für Gott, ja zur Leistung für Gott wird. Und ich habe oft schon den Satz gehört, wenn ich morgens die Bibel nicht gelesen habe, dann geht der ganze Tag schief. Da ist ja auch was Wahres dran. Wenn mir der Herr nicht begegnet, dann habe ich nicht die Kraft. Und auf einmal wird aus dem Bibellesen eine Leistung. Ja, ich formuliere es noch schärfer. Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel. Es wird aus dem Bibellesen ein Talisman. Denn wenn ich morgens die Bibel gelesen habe, dann muss ja auch Gott dafür sorgen, dass der ganze Tag gut wird. Nun bin ich zwar nicht gerade, wer weiß, wie geistlich in der Lage und aufgeräumt, weil ich so viel zu tun habe, aber was ist denn heute dran? Ich gucke nochmal schnell nach, ach du lieber Schreck, auch noch 23 Verse, naja, das kriegst du auch noch hin und dann ratatatatatatat, dann lese ich meine Verse durch und dann schnell noch ich meine mir mich Gebete und dann gehe ich in den Alltag mit dem guten Gefühl, ich habe dem lieben Gott was aus der Bibel vorgelesen und jetzt wird er mich segnen. Unversehens wird auf einmal aus dem Bibellesen eine Leistung, die ich ihm zu erbringen habe. Und dafür behütet er mich. Dafür lässt er den ganzen Tag gut gehen. Komisch. Paulus wurde gesteinigt, der wurde geschlagen. Ich glaube, da hat er morgens die Bibel nicht gelesen. Hätte er das getan, wäre ihm das nicht passiert. Sie merken, die Rechnung geht so nicht auf. Wir dürfen nicht aus einem Dienst, den Gott uns tun will, klammheimlich ein gesetzliches Bibellesen daraus machen, eine Leistung für ihn. Ja, vielleicht denken jetzt manche, na wie gut, dann brauche ich also nicht. Da brauche ich nicht jeden Tag die Bibel lesen. Na endlich, das war mir schon immer eine Last. Es geht doch auch ohne, ja natürlich. Gott liebt uns auch, wenn wir nicht die Bibel gelesen haben. Das sage ich ganz frank und frei. Nur, Gott hat mein Bibellesen nicht nötig. Der weiß schon, was in der Schrift steht. Ich muss ihm wirklich nichts vorlesen. Aber ich habe sein Wort nötig. Auch wenn ich denke, ich weiß schon, was alles drin steht. Ich habe die Begegnung nötig. Ich habe seinen Dienst an mir nötig. Und wenn ich dann sage, möglichst jeden Morgen die Schrift lesen, die stille Zeit halten, kriegt das ein ganz anderes Gesicht. Damit er mir diene, wirklich die höchste Instanz will mir dienen. Es ist manchmal leichter, in der Küche zu arbeiten und dort die Anerkennung für den Dienst zu bekommen, als stille Zeit zu halten. Ich biete Gott viel schneller Dienst an als mich. Und auf dem Boden des Dienstes komme ich oft zu Ehren und zu Anerkennung. Diese Anerkennung kann ich oft zu Jesu Füßen nicht bekommen. Da redet er mit mir über was ganz anderes. Ja, in der Küche, da kann ich was werden. Wer bin ich aber zu Jesu Füßen? Und darum ist es so verführerisch, in der Küche zu arbeiten, wenn Jesus uns will. Martha denkt, es wäre doch ganz normal, dass sie mir hilft. Maria bricht aber aus dieser Normalität aus und wirft alle Erwartungen der älteren Schwester über den Haufen. Der Konflikt ist geboren. Das Zweite. Die Konsequenzen des unbewältigten Konflikts, Überforderung. Eins ist gewiss. Unsere enttäuschte Erwartungshaltung raubt uns mehr Kraft als viel Arbeit. Viel Arbeit, wenn sie gelingt, macht Freude und müde und davon schläft man gut. Enttäuschte Erwartungshaltung macht bitter und davon schläft man nicht gut. Enttäuschungen, die der andere mir zugefügt hat, die sind nicht so schnell wegzustecken. Hier heißt es in diesem Text, Martha aber ward abgelenkt durch vielen Dienst. So müssten wir das wörtlich lesen. Und ich habe hinzugefügt, Martha aber ward abgelenkt durch vielen Dienst für Jesus, von Jesus. Jesus sagt ihr nachher wörtlich, Martha, du bist im Tumult um vieles. Er sagt nicht, du bist in der Diakonie, sondern du bist im Tumult, im Arbeitsfieber. Kennen Sie sowas? Ach, ich arbeite so gerne. Und das macht mir meistens auch noch Freude. Und da wird man so schnell abgelenkt durch den Arbeitseifer für Jesus natürlich, von Jesus. Als ich an diese Stelle kam bei der Vorbereitung, da musste ich mich von meinem Stuhl erheben und niederknien und Jesus um Vergebung bitten für den vielen jesuslosen Dienst im Dienste Jesu. Mit wie viel seelischer Energie wird dann gewirkt? Oft ohne die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Und das führt dann schnell zur Erschöpfung mit fragwürdiger Sehnsucht oder mit Sehnsucht nach fragwürdigen Entspannungen. Manchmal denke ich, über manchem Fernsehapparat müsste das Wort unsichtbar stehen, komm mit her zu mir alle. Nur, da müsste ich es verdrehen, nicht und ich werde euch Ruhe verschaffen, sondern Unruhe schaffen für eure Seele. Entspannung in fragwürdigen Dingen suchen, weil der Dienst für Jesus so schrecklich anstrengend ist. Der jesuslose Dienst im Dienste Jesu. Und woher kommt diese Überforderung oder das Gefühl der Überforderung? Sie kommt vom Vergleichen. Da sitzt die Martha oder steht die Martha in der Küche. Was ich schaffen muss, und die Maria hockt dort bei den Männern. Oh, die Martha kocht am Herd und sie kocht auch innerlich. Sie fließt nicht über, überfließendes Leben ist ja was Schönes. Nein, sie kocht über. So ein Ärger bereitet ihr ihre Schwester. Ja, gibt's denn sowas? Doch, das gibt's. Dabei braucht der Konflikt gar nicht zu sein, meint Martha. Wenn Maria aufstehen würde und würde mir jetzt helfen kommen, dann wäre ja alles gut. Sie ist schuld an diesem Konflikt, sie und sie ganz allein. Ich habe ihr ja nichts getan. Sie hat mir ja nicht geholfen. Und dann gibt es ein teuflisches Mittel, Öl in dieses Konfliktfeuer zu gießen. Dieses teuflische Mittel heißt Selbstmitleid. Ach, ich arme Martha, was man mit mir macht, niemand hilft mir, keiner lobt mich, keiner schaut nach mir, selbst Jesus nicht. Der kümmert sich gar nicht darum, der fragt gar nicht danach, ob mir meine Schwester hilft oder nicht. Sonst hätte er es ihr ja schon längst gesagt. Der hat mich auch vergessen. Alle haben mich vergessen. Es macht gar keinen Spaß mehr. Wissen Sie, Selbstmitleid ist wie ein Sumpf. Je mehr man darin zappelt, umso tiefer sackt man ab. Kennen wir das? Selbstmitleid führt immer zur Resignation. Und Resignation immer zum Zerfall der Persönlichkeit. Man wird klein und hässlich, wenn das Selbstmitleid die Weichen stellt. Manchmal können sogar daraus Depressionen entstehen. Das Selbstmitleid ist ein teuflisches Mittel, uns kaputt zu machen. Gerade in der Konfliktsituation wird das häufig gebraucht. Denn die Unfähigkeit, Erlebnisse, die ich habe, Konflikte biblisch anzugehen, diese Unfähigkeit führt mich zu mir selbst in mein Selbstmitleid. Entweder lerne ich es, für die zu bitten, die mich beleidigen, oder ich werde bitter. Und das macht mich krank. Das ist dann meine Schuld. Ich reagiere falsch auf etwas, was mich bekümmert. Das ist die Ursache des Konflikts. Und jetzt schauen wir uns einmal die Lösung an. Die Lösung des Konflikts heißt Jesus. Sagen Sie jetzt nicht, doch, das ist aber billig. Das klingt so einfach. Sie werden schon merken, so einfach ist das gar nicht. Und doch ist es so, dass die Lösung des Konflikts Jesus ist. Er löste den Konflikt aus, er löst ihn aber auch. Und nun werden wir Martha kennenlernen, wie ich sie noch nie kennengelernt habe, weil ich diesen Text immer unter dem Thema Stille und Arbeit betrachtet habe. Erst als mir das Thema Konfliktlösung hier aufleuchtete, habe ich gemerkt, die Martha, die hat eine tolle Art zu reagieren. Sie reagierte ja völlig anders, als ich es gedacht hätte. Die Martha erscheint mir in einem Licht, dass ich auf einmal staune, wie man in einem christlichen Haus Konflikte löst. Und zwar drei Dinge, die ich von ihr lerne. Erstens, sie verzichtet auf eigene Lösungen. Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie wissen, ich bin 100% im Recht und der andere 100% Unrecht? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn das Gefühl mich überfällt, dann werde ich schnell hart und schnell lieblos und kann dem anderen so richtig einheizen. Und das ist gefährlich. Bei der Martha war das ganz anders. Sie verzichtete auf eigene Lösung. Ich könnte mir vorstellen, dass die Martha auch auf den glorreichen Gedanken gekommen wäre, auf den ich kam, wie ich den Konflikt eigenmächtig hätte lösen können. Ich wäre nämlich in die Stube gegangen, auf Zehenspitzen natürlich, um die Andacht nicht zu stören, unter dem Vorwand, eine Schüssel aus dem Schrank zu holen. Die hätte ich auch gefunden und wäre dann, ach wie zufällig, an der Maria vorbeigekommen und hätte ihr einen Puff ins Kreuz gegeben und mit dem Finger gewinkt. Und als ältere Schwester wäre sie selbstverständlich mir gefolgt, natürlich beide auf Zehenspitzen, damit es ganz leise zugeht, denn den Herrn soll man ja nicht stören in seiner Andacht. Und die Martha hätte auch noch ganz leise die Küchentür zugemacht. Das war der letzte leise Akt. Haben Sie Fantasie, was dann hinter der Küchentür folgt? Haben Sie Fantasie? Wenn man im Recht ist, ja, wenn man im Recht ist, leise noch die Tür zugemacht und jetzt brauche ich nichts mehr zu sagen, Sie ahnen, was jetzt kommt. Sie verzichtet auf diese eigene Lösung. Jetzt nehme ich es aber in die Hand. Jetzt wird's aber gesagt. Das muss sie oder das muss er mal hören. großartig, die Martha. Es zeugt von geistlicher Reife. Und ich lerne von der Martha ein zweites. Sie stellt Jesus zwischen sich und den Spannungen ihrer Schwester. Schauen Sie mal in den Text, wie klassisch das formuliert ist. Herr, macht es dir gar nichts aus, dass Maria mich in der Küche alleine lässt? Welch eine lösende und befreiende Kraft geht doch davon aus, dass ich nicht gleich zum Menschen renne, sondern dass ich Jesus zwischen mir und diesem Menschen, mit dem ich einen Konflikt habe, stelle und frage, Herr, wie siehst du denn die Dinge? Macht es dir gar nichts aus? Guck mal, ich meine, die Maria ist schuld. Was sagst du jetzt dazu? Ist das nicht großartig? Jesus zwischen sich und den Konflikt des anderen stellen, mit dem anderen stellen. Zwischen mir und meiner Mitschwester, zwischen mir und meinem Nächsten, zwischen Mann und Frau, Arbeit und Arbeitgeber, Gemeindeglied. Darf ich mal fragen, hat jeder von Ihnen solch eine Maria? Ich gratuliere. Damit will Jesus etwas tun an uns. Vielleicht haben wir sie nötiger als sie uns. Und nun stellen Sie bitte im Geist sich Ihre Maria vor und stellen sich Ihre Konflikte vor. Und jetzt tun Sie etwas, jetzt auf Ihrem Stuhl, so wie Sie da sitzen. Stellen Sie Jesus dazwischen. Nehmen Sie Jesus mit hinein. Und sagen Sie ihm das, was Sie jetzt bekümmert, wo Sie meinen, der andere habe doch Unrecht und ich habe Recht. Herr, ich gebe jetzt meine Maria ab. Du kriegst sie jetzt. Was sagst du jetzt dazu? Ich stelle Jesus zwischen meinem Konflikt und mir, zwischen diesen Menschen. Ich habe einmal einem Zeugnis zugehört eines Bruders. Er feierte damals 25-jähriges Jubiläum und er erzählte uns Folgendes. Er war noch nicht lange in Tabor, vielleicht ein paar Monate. Und man hing ihm hintereinander drei Dinge an, die er verbockt haben sollte. Und er meinte, er war nicht daran schuld. Und war dann so ärgerlich und wütend, auch auf die Hausleitung und auf die Oberen, dass er sich gesagt hat, hier bleib ich nicht mehr länger. Keinen Tag mehr in diesem Haus. Voller Wut holte er seinen Koffer, packte ihn auf den Tisch, Schrank auf und dann wurde eingeräumt. Raus alles aus dem Schrank. Kommt ein anderer Bruder, der ihn gut kannte, kamen zusammen aus einem Ort, der war schon 2 Jahre da, sagte, was machst du denn hier? Ja, und dann hat er erzählt. Alle 3 Punkte aufgezählt, woran er nicht schuldig sei, und sie machten ihn dafür verantwortlich. Nun sagte der Bruder, ich kann das nicht nachprüfen, weißt du, aber eins möchte ich doch erstmal machen mit dir. Komm, wir wollen erstmal beten. Und ehe der sich besann, war der schon auf den Knien. Was blieb ihm jetzt anderes übrig, als auch auf die Knie zu gehen? Und ehe der widerwillig in die Knie ging, betete er schon. Und zwar so herzerweichlich, dass Gott ihm doch die Augen öffnen möchte. Und wenn die Menschen schuld dran wären, dann soll Gott auch den Menschen die Schuld zeigen, dass der Konflikt doch gelöst würde. Sagte Amen und wartete jetzt, dass der andere betet. Tja. Beten Sie mal mit einem Bauch voll Wut. Aber es blieb ihm gar nichts anderes übrig. Er fing dann auch an zu beten. Und als er so Jesus hineinnahm in seinen Konflikt, auf einmal ordneten sich die Dinge. Auf einmal sah das alles ganz anders aus. Er sagte Amen. Der Bruder legte die Hand auf die Schulter und sagte nur, Gott segne dich, und ging raus aus dem Zimmer. Und dann stand der Bruder bei seinem Koffer und packte wieder alles ein in den Schrank. Weil er gelernt hatte, Jesus mit hineinzunehmen in diesen Konflikt. Und es wäre schön, wenn wir das üben. Und jetzt merken Sie schon, die Lösung ist Jesus. So einfach ist das nicht. Aber er ist es wirklich. Er ist wirklich die Lösung. Und das Dritte, was ich von der Martha lerne, sie hat die Rechte auf ihre Schwester abgegeben an Jesus. Denn sie sagt, Herr, sage du ihr doch, dass sie mit mir angreife. Mach du es ihr doch klar, dass ich es ihr nicht sagen muss. Ach, ich finde das eine ganz tolle Lösung. Dass sie über Jesus geht, Jesus zwischen sich und der Maria stellt und dann auch noch sagt, und jetzt mach du ihr klar, was ich ihr überhaupt nicht klar machen kann. Sie spüren, hier kommt Martha ganz anders weg, nicht? Hier auf einmal erscheint sie uns doch als eine sehr geistliche und reife Frau. Sie kommt mir hier viel näher bei dieser Textauslegung, als sie mir sonst nahe gekommen war. Und ich merke, das ist ein Geheimnis. Über Jesus Einfluss nehmen auf meine Maria. Über das Gebet Einfluss nehmen auf den Konflikt. Frage: Wie konkret beten wir füreinander? Für unsere Konfliktsituation? Wie lernen wir es zu segnen, die uns beleidigen? Sprechen wir über unsere Maria mit dem Herrn oder in der Gemeinde? Das Reden hinter dem Rücken bessert nichts, macht uns nur unfähiger. Diese Maria, die einfach nicht in meine Vorstellung passt. Haben wir unsere Rechte und unsere Sichtweise an Jesus abgegeben? Ich habe eine Sicht, dafür kann ich nichts. Sie hat eine andere Sicht, dafür kann sie auch nichts. Jetzt kommen zwei Sichtweisen zusammen. Und ich habe ein angeborenes Selbstvertrauen zu meiner eigenen Sichtweise. Sie auch? Ob die richtig ist, ist nochmal was anderes. Aber jetzt so an Jesus abgeben, Herr, mach du das jetzt. Ich will segnen. Die Menschen abgeben, die mir Kummer machen. Im Gebet Einfluss auf sie nehmen. Tun Sie es jetzt. Geben Sie jetzt diesen Menschen ab. Sie werden eine große Erleichterung finden. Glauben Sie, dass Jesus Einfluss nimmt. Auch auf diesen Menschen, über den wir mit ihm sprechen. Und jetzt kommt eine Lösung, eine ganz erstaunliche Wende. Eine Wende, die man hier überhaupt nicht erwartet. Herr, sage du ihr doch, auf was wartet jetzt Martha? Sie wartet doch ganz gewiss darauf, dass Jesus ihr jetzt wenigstens eine kleine Andacht hält, wenn nicht schon eine Gardinenpredigt. Wenigstens doch ein paar Worte sagt. Und sie stellt sich so vor, wenn dann Maria mit gesenktem Blick und vielleicht feuchten Augen zu ihr kommt, wie sie den Augenblick genießen wird, gerne ihrer Schwester zu vergeben. Natürlich. Was soll man denn sonst machen? Ich bin ja gar nicht so. Ja, Herr, nun sage du ihr doch. Und was sagt Jesus? Martha, Martha, Moment mal, Herr, nein, nicht mir eine Predigt halten, die hat's nötig. Hoffentlich ist er heute da, dass er das auch hört. Die hat's doch so nötig. Du musst ihr jetzt was sagen. Martha, Martha, du bist im Tumult um vieles. Du bist nicht in der Diakonie, sondern im Tumult, so muss man das wirklich übersetzen. Weniger wäre Not. Das ist wie so ein Stopp in der ganzen Denkrichtung. Nun habe ich immer gedacht, die andere oder der andere ist schuld. Nun habe ich angefangen, schon im Namen Jesu zu beten und habe immer gedacht, jetzt wird er sie endlich verändern. Und auf einmal kommt das Wort des Herrn zu mir und sagt, Martha, Martha, du. Wieder nun, ich muss mich ändern. Jesus, du willst von mir die Veränderung? Das hätte ich aber nicht gedacht. Tatsächlich, ich bin dran, nicht sie. Auf einmal wird hier Jesus zum Anwalt meines Nächsten und ich dachte immer, er steht auf meiner Seite. Martha, Martha, du. Denn Maria hat das Bessere gewählt. Das soll man nicht von ihr nehmen. Was ist denn nun das Bessere? Dienen in der Küche oder zu Jesu Füßen in der Kirche? Auch hier wieder habe ich lange gesucht und Zeit gebraucht, um eine Antwort zu geben. Man kann da nicht entweder oder sagen. Denn stellen Sie sich mal vor, ich würde heute sagen, also das Bessere ist sitzen zu Jesu Füßen. Und heute Mittag kommt die Küchenschwester und sagt, Gott segne euch, ich habe zugehört. Das kann man nicht einfach so oder so sagen. Obwohl es hier wohl eindeutig scheint, dass das Bessere in diesem Fall das Zuhören war. Aber warum? Wir müssen hier wieder den Textzusammenhang sehen. Davor ist die Geschichte mit dem barmherzigen Samariter. Was war da das Bessere? In die Kirche gehen und beten? Oder den, der unter die Mörder gefallen war, die Tat? Da war einzig und allein die Tat. Hör auf zu beten, wenn die Tat dran ist. Und hör auf zu tun, wenn Beten dran ist. Was ist von Jesus her dran? Das ist immer das Bessere. Jesus ging durch diesen Ort, durch Bethanien, das letzte Mal. Danach wurde er gekreuzigt. Er kam nie wieder. Jetzt wäre dran gewesen, ihn reden zu hören. Und sie hat das Bessere gewählt und das soll man nicht von ihr nehmen. Das Bessere ist immer Jesus selbst. Der Dienst für Jesus ist schön. Der ist so schön, dass neulich meine Schwester zu mir kam, die mich besuchte und mich so mitkriegte in meinem Dienst. Da hatten wir auch einen sehr schönen Familienabend, einen Hausmusikabend, dass sie sagte, und das nennst du Dienst? Du hast es so schön. Ja, denke ich, du weißt auch nicht alles, aber immerhin ist es schön. Der Dienst ist schön für Jesus. Und ich beglückwünsche sie, im Dienst für Jesus zu stehen. Aber das ist nicht das Beste. Denn, liebe Schwestern, uns kann man alles nehmen. Auch den Dienst wird man uns nehmen. Man kann krank werden gebrechlich und alt. Und dann kann ich nichts mehr tun. Ist dann das Beste weg? Ein alter Bruder schrieb mir, es war seine letzte Strecke, bevor Gott ihn heimholte. Und er hat viel gearbeitet und gerne gearbeitet, ein fähiger Prediger. Früher diente ich dem Herrn, jetzt dient er mir. Das ist das Beste. Jesus kann man uns nicht nehmen, selbst im Rollstuhl nicht, selbst im Krankenstübchen nicht. Selbst wenn man uns den Dienst aus der Hand nimmt, wir haben nichts mehr, was wir ihm bringen können. Aber wir haben ihn selbst noch. Und den wird man nicht von uns nehmen. Alles ist eitel. Du aber bleibst. Und wen du ins Buch des Lebens schreibst. Amen. Wir beten miteinander. Herr Jesus Christus, du bist ein guter Herr, ein weiser Seelsorger. Und du gehst auch mit unseren Konflikten so um, dass du uns ansprichst, dass wir uns verändern. Du gibst uns die Maria zur Seite, damit ich mich ändere. Ich danke dir dafür, für diese Lektion. Und wo du sie heute Morgen uns klar gemacht hast, Herr, wir nehmen das aus deiner Hand und glauben es dir, wollen dir Recht geben, damit du auch Macht über uns bekommst und über unsere Maria, über unsere Konflikte. Danke, dass du so Frieden hineingibst, Lösung hineingibst und dass wir dich dabei erwählen, das Beste, das es in dieser Welt gibt, unverlierbar. Du wirst mit uns gehen, bis wir dich sehen. Wir danken dir dafür und danken dir für deinen Dienst heute Morgen an uns. Amen.